Preis Gott. Amen. Dir allein gebührt die Ehre. Preis dem Herrn. Heute spreche ich über Sterben und Leben. Denn beides gehört zusammen. Tod und Leben liegt so eng, so dicht beieinander. Und mein Thema ist, was Sterbende bedauern, was ihnen leid tut, was sie gerne anders machen würde. So, das wird mein Thema sein. Weil der Monat November ist ja Totenmonat. Da wird Volkstrauertag, Totensonntag und alles mögliche. Lauter so Endzeitthemen. Tod. Aber Tod gehört zum Leben. So wie Geburt zum Leben gehört. Beides gehört zum Leben. Deshalb mache ich hier das Thema oder behandle das Thema, was Sterbende bedauern. Morgen wird das Thema sein, nur der innere Mensch lebt weiter. Ich werde über das Thema sprechen, wer kommt in den Himmel. Was in den Himmel kommt man nur durch die enge Pforte. Die enge Pforte ist nicht, dass du jetzt alles loslassen musst und so weiter. Das ist das Nadelöhr, das nach Jerusalem reinführt. Und das ist alles so eng. Da kommst du gerade mit nackter Haut durch. Du kannst kein Portemonnaie mitnehmen, du kannst keinen Ausweis mitnehmen, du kannst gar nichts mitnehmen. Du kommst gerade so rein. Sogar deine schönen Gewänder, deine Titel, all das, was dich so populär macht und so weiter, das nimmst nichts mit. Du kommst nur so rein, so wie du wirklich bist. Nackt, bloß und jämmerlich. Und dann stehen wir vor Gott. Das ist die enge Pforte, das Nadelöhr, dieses Schlupfloch. Darüber werde ich morgen sprechen. Also, wir müssen so viel loslassen und so viel loslassen und endlich darf ich rein. Also, wenn wir nichts mehr haben und nur der innere Mensch, was innen drin ist, was du an Erfahrung, Erkenntnis, was du an Erfahrung mit Gott gemacht hast, nur das ist, was bleibt, erhalten. Am kommenden Sonntag, jetzt am Sonntag, werde ich über den Schutz Gottes sprechen. Wohl dir, wenn du unter dem Schirm des Allerhöchsten bist. Da bist du in Sicherheit, egal ob wenn es Hagel donnert und Katzen und Hunde draußen gießt und schüttet. Also wir sind gut bewahrt. So mein Thema, was Sterbende bedauern. Ich möchte noch ganz kurz noch euch herzlich einladen zu der Trauerfeier für meine Frau. Am 17. November, das ist am Freitag, um 11 Uhr in Apostel Paulus, Friedhof, Müllerstraße 44. Und ich freue mich, wenn ihr, wenn der eine oder andere dabei sein könnt, auch von den Hörern aus der Hörergemeinde hier, aus dem Internet. Ich habe so viel Post bekommen diese Tage. Also das freut mich. Und Heidi war eine besondere Frau, schreiben Leute immer wieder. Eine besondere Frau, obwohl sie klein war. Die war nur 1,56 Meter. Also aber trotzdem eine besondere Frau und ich habe diese Frau 52 Jahre gekannt. Also zuerst war ich verliebt, dann war ich verlobt und dann war ich verheiratet. Und ich nehme Abschied von ihr. Und was Sterbende bedauern, was Sterbende sagen, also wir haben nichts zu bereuen. Als ich meinen 60. Geburtstag feierte, da fragte jemand, stand jemand auf und sagte, Pastor, was würdest du bereuen? Ich habe darüber nachgedacht, was würde ich bereuen? Eigentlich gar nichts, überhaupt nichts. Ich habe nichts zu bereuen. Ich würde das Leben noch exakt genau so leben wie bisher. Gott, weißt du, ich habe das Leben genossen. Die Höhen und die Tiefen. Gutes und Schlechtes. Und ich möchte nichts anderes vermissen. Ich möchte nicht nur, dass ich nur das Gute erfahre. Nein, auch durch das Schlechte habe ich so viel mehr gelernt, als was ich sonst gelernt hätte auf der Bibelschule oder sonst was. Durch das Negative. Auch jetzt die letzten Jahre im Leiden, wo ich dann meine Frau pflegen musste, wo es füttern musste und 24 Stunden am Tag da sein müsste, habe ich mehr gelernt als in manche Konferenzen, manchen Seminare. Da habe ich gelernt, was ist Demut, Stille, Schweigen und einfach Dinge zulassen. Nur nebenbei, ich denke, ich habe nichts zu bereuen. Ich bin lebenssatt, so wie die Patriarchen. Lebenssatt, nicht lebensmüde. Nein, ich lebe noch weiter. Und ich möchte aus der Bibel einen Vers lesen, und da heißt es, da betet ein Mann des Glaubens hier, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterblich sind, auf dass wir klug werden. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterblich sind. Oder die Griechen haben gesagt, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, dass du sterblich bist. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterblich sind. Und genau das ist sterblich sein. Dass wir weiß, ich muss eines Tages von dieser Erde gehen. Ich weiß nicht, wie viel ich Berliner schon hier beerdigt habe. Ich bestimmt schon mehr als 1000 Berliner, dass ich beerdigt habe. Und manchmal so zwischendurch, da stehe ich nur, ich denke nur diese Tage, habe ich gedacht, da stehe ich am Hermannplatz, auf dem Friedhof, und der Pfarrer, der kommen soll, ist nicht gekommen, warum auch immer, das ist mir egal. Dann fragt der Bestatter, Herr Matudis, könnten Sie die Trauerfeier übernehmen? Ich habe die Leute nicht gekannt. Es ist schon auf dem Stegreif, einfach, weil ich war für meine Beerdigung eine Stunde später da. War ein bisschen zu früh da. Manchmal ist es auch gut, wenn man zu früh kommt.
So, und weil ich da könnten sie die Beerdigung übernehmen, dann schnell geguckt, wie die Person heißt, und dann einfach Wort Gottes gelesen und dann etwas über die Ewigkeit gesagt, dass wir als Christen sterblich sind, auch wenn wir an Jesus glauben, obwohl Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wird nicht sterben und so weiter, auch wenn er stirbt, lebt er trotzdem weiter, aber wir Christen müssen auch sterben. Und mir ist damals etwas groß geworden, der Tod ist etwas Göttliches, nicht etwas Teuflisches. Der Tod ist etwas Göttliches. Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Alles muss sterben, damit neues Leben entsteht. Und dann entstehen 10 neue Weizenkörner. Und dann geht es weiter. So. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterblich sind, auf dass wir klug werden. Denn mit dem Sterben ist unser Leben nicht am Ende. Ganz besonders als Christen. Und wenn wir gläubig sind, ist unser Leben nicht am Ende. Es ist der Anfang eines Abenteuers. Das Beste kommt doch. Was glaubt ihr, was nach dem Tod alles passiert? Wenn du mal drüben gewesen bist für ein paar Augenblicke, vielleicht noch im Koma oder bei der Operation in der Narkose und du einfach den Himmel offen gesehen hast, dann siehst du, es ist nichts vergeblich, nichts umsonst. Du siehst den Film deines Lebens, da läuft alles ab. Unser Leben ist nicht zu Ende, es geht weiter in einer ganz anderen, neuen Dimension. So, lass dich von niemandem täuschen. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Und da gucke ich das Gras von unten wachsen. Nein, so weit sind wir nicht. Das Leben geht weiter, ihr Lieben. Denn Gott ist der Herr des Lebens. Leben und Tod liegt in Gottes Hand. Und beides ist von Gott gewollt und von Gott geplant. Aber wenn ich so an so vielen Betten war, und Sterbebetten war, da denke ich oft, was die Leute so reden, was die Leute fragen. Und manchmal ist es sehr erstaunlich, was die Leute reden. Du wirst nicht glauben, ich habe sogar viel, viel Spaß gehabt bei den Sterben. Da freut man sich und lacht man sich. Man denkt, man darf beim Sterben nicht lachen. Ihr habt bestimmt viele Beerdigungen noch gar nicht erlebt in fremden Kulturen. In Mexiko, da tanzen sie auf dem Friedhof. Verstehst du? Und dann essen sie, sind happy. Denn die glauben noch, dass die Leute weiterleben und die freuen sich. Also der Tod ist für uns nicht was Schreckliches, nur in unserer Kultur, bei Menschen ohne Gott. Menschen, die keinen Gott haben, keine Hoffnung haben, kein Weiterleben nach dem Tod haben, sie haben keine Hoffnung. Wenn ich dran an die alten Kirchenlieder denke, von Bach und sonstigen Leuten, komm süßer Tod. Verstehst du? Komm süßer Tod. Der Tod war für die was Süßes. Was Angenehmes. Und die Menschen wussten damals im Mittelalter, als die Kirche noch dominierte, dass der Tod da ist und was zum Leben dazugehört. Geboren werden und sterben sind diese zwei Teile unseres Lebens. Die eine Seite wie die andere Seite. So. Vor dem Ende des Lebens, da kommt meistens die Reue. War das wirklich alles? War das wirklich alles, was ich gesucht habe? Und das ist, was Sterbende denken. Aber als ich mich bekehrte, und das war meine Kardinalfrage, ist das wirklich alles? Du hast gelernt, du hast gearbeitet, du hast Geld verdient, du hast Hobbys gehabt, du hast Freude am Leben gehabt. Ist das wirklich alles, das Leben nur genießen? Ist das wirklich alles? Das war so meine Frage. Und ich habe diese Frage schon mit 19, 20 Jahren beantwortet. Es ist nicht alles. Und es gibt mir, und wenn man auch geistliche Erfahrungen gemacht hat, da fragt man sich auch, ist das wirklich alles? Jetzt kann ich in Sprachen reden, jetzt habe ich Gaben, jetzt habe ich das und jetzt erkenne ich die Bibel, jetzt darf Wort Gottes predigen, darf auf die Mission gehen, darf Menschen zu Jesus führen. Und manchmal denke ich, ist das wirklich alles? Und ich sage, habe eines festgestellt, es ist nicht alles. Auch wenn ich Hunderte und Tausende von Menschen zu Jesus führen würde, es ist nicht alles. Sondern worauf es wirklich ankommt, was hat der liebe Gott an mir getan? An mir, nicht nur an den anderen. Weißt du, wir sind nur Werkzeuge für andere Menschen und Licht und Wegweiser und dergleichen. Aber was hat Gott an mir getan? Das ist, was in der Ewigkeit zählt. Ist das wirklich alles? Und ich muss manchmal feststellen, du, da muss ich noch schön wachsen. Man hat mir zum Geburtstag so ein Aufkleber oder so ein Schmuckstück geschenkt. Mit 60 reift man. Dann, verstehst du, dann wächst man nicht mehr, sondern mit 60 reift man. Verstehst du? Und wir reifen. Wir erreichen ab 45 eine Phase, wo wir schon an die Ewigkeit denken. Jetzt, guck mal, ich bin bald 50 und so weiter. Das Leben geht schnell, so schnell vorbei und es geht wie im Flug. So, ich könnte euch Stories erzählen. So viele Stories, was ich so erlebt habe am Sterbebetten. Und ich finde es ganz toll, was Leute so erzählen und plaudern. Und manchmal ist es so gut, dass man noch miteinander redet. Ich werde nie vergessen, ich bin an einem Bett von einem Russlanddeutschen, der in der Ukraine Soldat war. Und ich sollte so auf mit Öl salben und segnen, damit er in der Ewigkeit in Frieden gehen kann. Seine Frau hat mich angerufen, ich soll also kommen und diesen Nikolaus, so hieß er, soll ich segnen. Und ich fange an zu beten. Ich habe gesagt, Nikolaus, ich werde das Vater unser mit dir sprechen. Du musst nicht beten, ich werde beten und du sagst nur nichts, und dass du verstanden hast. Und so war das. Und dann habe ich angefangen, das Vater unser zu beten, und dann vergib uns unsere Schuld. Und plötzlich kann er sprechen und sagt, tu den Dackel raus. Ich habe gesagt, Nikolaus, der ist kein Dackel, die haben nicht einmal einen Vogel. Verstehst du also, wo soll der Dackel hier sein? Tu den Dackel raus. Da habe ich wieder mein Vater unser angefangen. Ich habe dreimal den Vater unser angefangen zu beten und immer an der Stelle, wo ich kam und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, tu den Dackel raus. Und dann habe ich etwas gemerkt, hier stimmt was nicht. Hier muss etwas bereinigt werden. Und hier muss was in Ordnung gebracht werden. Dann habe ich gesagt, Elisabeth, geh raus und mach die Tür zu. Ich möchte mit Nikolaus das allein sein und mit ihm sprechen. Hier ist etwas in der Luft. Und dann hat er erzählt mir eine Geschichte, wie er irgendwo in der Ukraine als junger deutscher Soldat in ein Haus reingeht, und da ist eine hübsche Frau mit einem Kind auf dem Arm, und er will sich an ihr vergehen und dergleichen. Und während er sich nach ihr greift, kommt ein Dackel raus und schnappt sich an sein Bein. Und dieser Dackel hat sich so festgekrallt, und dass er von der Frau abgelassen hat, aber der Dackel ist hängen geblieben. Und das war 20, 30 Jahre nach dem Krieg. Also in den 80er Jahren. Tu den Dackel raus. Und ich habe gesagt, Nikolaus, was ist mit dem Dackel? Und dann erzählt und fängt an zu weinen. Dann plötzlich kann er sprechen. Also vorher konnte er kaum nur mit dem Kopf nicken und so weiter. Und jetzt kann er plötzlich reden. Und dann laufen Tränen, und dann erzählt er, was da gewesen ist. Und dann habe ich gesagt, Nikolaus, ich weiß, du kannst nicht beten jetzt in dieser Verfassung, aber ich werde für dich sprechen und du sagst ja oder nein. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, vergib dem Nikolaus die Schuld, was er auf sich geladen hat. Er hat die Frau erschossen, weil der Dackel ihr keine Ruhe gegeben hat und das Kind liegen lassen. Grausam war er. Vergib die Schuld, verstehst du? Und so weiter. Und als er sagt, vergib die Schuld, Herr Jesus, und ich nehme das an, ein paar Stunden später ist er eingeschlafen. Weil so viele können nicht in der Ewigkeit gehen, weil sie noch nichts bereinigt haben, manche Geschichte nicht aufgearbeitet haben. Es ist so wichtig, dass vor allem alles losgelassen wird, die Geschichte aufgearbeitet wird. Was Sterbende bedauern. Und er hat nachher zu seiner Frau gesagt, Elisabeth, der Nikolaus hat eine Last getragen, der konnte gar nicht gehen, selbst wenn er wollte. Und deshalb haben sie viele Todeskämpfe, weil sie Dinge nicht bereinigt haben, nicht losgelassen haben, nur nebenbei. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So, da im letzten Moment kommt manchmal so vieles raus, was gebeichtet werden muss. Und es ist so wichtig, dass wir bekennen, so früh wie möglich. Also, manche tun das nicht. Hier in Berlin, ein Künstler von der komischen Oper, die Frau kam zu uns in der Gemeinde und ruft mich, ich sollte zu ihr nach Hause kommen, ihr Mann liegt im Sterben. Ein Musiker und Schauspieler, und dann komme ich rein, und dann sagt der Mann selber sagt, ich kann nicht sterben, ich muss sterben, ich werde sterben, aber ich kann nicht sterben. Und dann sage ich, was ist denn? Ja, ich habe ein Techtelmechtel da aus dem Theater noch mit irgendjemandem gehabt, der in Köln oder irgendwo da hinten am Rheinland lebt, Techtelmechtel gehabt, und ich kann nicht sterben, ich möchte in Ordnung bringen diese Sache. Und dann haben wir angerufen, der war am Telefon, und dann habe ich gesagt, hier liegt der Herr sowieso, liegt im Sterben, und er möchte noch etwas mit Ihnen klar machen. Und dann sagte er, verzeih mir, was ich war ungerecht zu dir, und ich habe dich gemobbt, und ich habe das und das gemacht, verstehst du, und brach in Tränen aus, und der Mann hat am anderen Ende gesagt, nur, es ist alles in Ordnung, nimm das nicht in der Ewigkeit mit, losgelassen, verstehst du, und dann bin ich kaum zu Hause, hat mir das seine Frau angerufen und gesagt, mein Mann ist heute heimgegangen. Oder gerade, verstehst du, noch heimgegangen. So passiert es, was Sterbende bedauern. Hätte ich bloß früher das in Ordnung gebracht. Nicht in der Ewigkeit mitnehmen und nicht im Leben rumschleppen und unter dieser Last zerbrechen und leiden. Weißt du, es ist Gnade. Du wirst mich nicht verstehen. Aber es ist Gnade, wenn Menschen schwer krank werden, bevor sie sterben. Dann liegen sie im Bett, können sie nachdenken über ihr Leben. Entschuldigung. Also, es ist nicht immer Unglück, wenn jemand schwer krank wird. Es ist Gnade. Warum? Es geht nach Hause. Und wir müssen uns vorbereiten auf die Ewigkeit. Und viele wachen auf dem Krankenbett auf. Ich meine nicht geistig, dass sie jetzt oder körperlich, dass sie runterspringen von der Schippe. Nein, vielleicht auch manchmal das. Auch das, dass sie wieder gesund werden. Aber normalerweise, sie bereiten sich auf die Ewigkeit zu. Es ist oft Gottes letzter Ruf zur Umkehr, zur Krankheit, schwere Krankheit. Dass man dann redet, und warum ist mir passiert, warum geschieht es, was habe ich hier falsch gemacht. Man denkt darüber nach. So, Gott will uns Menschen wachrütteln, und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und was ist die Wahrheit? Denkt drüber nach. Gott will uns, ja, befreien von falschen Entscheidungen, von Versäumnissen, von Vernachlässigungen, die wir im Leben ja, durchgehen ließen. Ach, das ist harmlos, nicht so schlimm. Ich war selber als junger Christ, ich bin vielleicht 19, 20 Jahre alt, habe mich frisch bekehrt, und dann habe ich Unfall gehabt, Gehirnerschütterung, ich lag im Koma, und dann habe ich eine Vision oder eine Schau von meinem Leben gehabt. Mein Leben lief im Bruchteil von Sekunden ab. Dann sehe ich also oben ein Haus, das war für mich so mein Vaterhaus, so da musste ich nach Hause, aber das ist so ein geschlingelter Weg. Da stehen drei Männer breitbeinig mir auf dem Weg und lassen mich nicht durch. Ich habe mich so erschreckt, und die habe ich erkannt. Das waren meine Freunde, mit denen ich auch irgendwo ein Techtelmechtel hatte. Und die haben mich nicht durchgelassen. Dann wachte ich auf, und das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich wieder gesund war, die haben von meinem Unfall auch gehört, und dann habe ich mit denen gesprochen, habe gesagt, verzeiht mir, ich bin schuld. Nein, hat er gesagt, wir sind auch schuld. Wir sind alle dran schuld irgendwo. Weißt du, wenn du deine Schuld bekennst, bekennen andere auch ihre Schuld. Oft müssen wir das Eis brechen. Und ich bin so froh, dass ich diese drei Freunde, dass ich mit meinen drei Freunden Frieden geschlossen habe. Vor Jahren bin ich mal im Bayerischen Wald gewesen und meine Freunde besucht. Natürlich sind alle ältere Herrschaften schon inzwischen und Geschäft schon aufgegeben und dergleichen in Rente. Aber wir haben uns so riesig gefreut, dass wir Freunde geblieben sind. Über den Rest der Zeit. Weißt du, sie sind vielleicht keine Christen geworden, aber wir sind Freunde gewesen. Ich komme noch auf ein paar Punkte, worauf es wirklich ankommt. Die Versäumnisse, die vermasselte Gelegenheiten im Leben wieder gut machen. Unsere Vernachlässigungen aufzuarbeiten. So, wie würdest du leben? Weißt du, wie würdest du leben, wenn du kein Geld mehr hättest, vor der Ewigkeit stehst, und wir stehen alle vor der Ewigkeit, und in der Ewigkeit gibt es kein Geld, gibt es keine Titel, gibt es kein Ansehen der Person. Verstehst du? Wie würdest du in der Ewigkeit gehen, und was wäre dein Thema? Viele Menschen realisieren zu spät den Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Nicht arbeiten und nicht kämpfen und nicht sich durchsetzen und sich nicht verwirklichen. Nein, loslassen. Das ist der Sinn des Lebens, loslassen. Viele vernachlässigen ihr Leben. Sie verleben, verpulvern ihr Leben, geben mit vollen Händen aus, machen da was und dort was und so weiter. Doch sie haben nicht richtig gelebt. Und die Frage ist, und das sagen immer die Sterbende, wenn du sie fragst, wenn sie schwer krank sind und kurz vor Tod der Ewigkeit stehen: Ich habe noch so viel nachzuholen. Ich müsste noch so viel machen und so weiter. Das Leben habe ich verlebt und so weiter. Ich habe das Leben mit Jahren gefüllt, aber nicht die Jahre mit Leben. Das ist eine Tragödie. Sie machen Dinge, die total, oder haben Dinge gemacht, die total wertlos waren. Sie haben Geld nachgejagt, Karriere nachgejagt. Sie haben Titel nachgejagt. Sie wollten noch was Großes rauskommen. Weißt du, wenn du im Bett liegst und schwer krank bist und todkrank bist, dann liegst du und denkst nicht mehr an all diese vergänglichen Dinge. Es geht nach Hause. Es geht nach Hause. Und viele haben ihre Träume nicht ausgelebt, ihre Berufung und ihre Bestimmung nicht erreicht, den göttlichen Auftrag nicht erfüllt. Ich musste in Ost-Berlin jemanden mal beerdigen, eine DDR-Größe, die sogar mit Wilhelm Pieck und so weiter mitgekämpft haben und DDR aufbauen wollten und einen sozialistischen Staat. Und ich durfte sagen, was ich wollte. Der Familie war vollkommen wurscht, was ich sage. Ich muss nur einen Satz sagen. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Und da bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, Johannes, wie sieht es mit dir aus? Kannst du deine Ideale verwirklichen? Erweckung, Bekehrung, Wunder, Zeichen, Heilung, all diese Dinge. Der konnte als Kommunist seine Ideale nicht verwirklichen. Und er hat ein sehr soziales Herz gehabt. Eigentlich, er wollte das Gute, Gerechtigkeit, aber er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. So, lebst du richtig? verwirklichst du wirklich dein Ideal, das Gott in dein Leben als Monogramm hineingeschrieben hat? Viele dienen dem Staat, der Kirche, der Gemeinde, der Partei, irgendwelchen Idealen auch, was menschlich ist. Sie dienen der Gesellschaft, anderen Menschen, dem Vaterland und Gott. Aber das, guck mal, wie viele Menschen sind in den Krieg gefallen für Vaterland und Gott. Gott mit uns, aber in ihren Gürtel haben sie das getragen und gekämpft und geeifert. Aber haben sie den Willen Gottes getan? Haben sie den Willen Gottes getan? Weißt du, lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Ja. Verstehst du? Lieber das. Denk nur drüber nach. Ich will nur sagen, weißt du, wir müssen uns nicht durchsetzen, verwirklichen, dass wir Titel bekommen, ein eisernes Kreuz oder noch irgendwelche andere Auszeichnung. Den Willen Gottes und den Plan Gottes für unser Leben entdecken und sich selbst verwirklichen. Das ist das Evangelium. Weißt du, wer sich selbst verleugnet, der wird sein Leben gewinnen. Und das ist, was Jesus uns zeigt. Viele gehen in die Ewigkeit, ohne ihre Hausaufgaben erledigt zu haben, ohne richtig gelebt zu haben. Was war dein Leben? Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was Sterbende sagen würden und sagen immer wieder? Sie gehen in die Ewigkeit, ohne das getan zu haben, was sie tun sollten, worauf es wirklich ankommt. Was ist Nummer eins? Was sind die Prioritäten? Wenn das Leben zu Ende geht, wenn du ein bestimmtes Alter erreichst, dann fängt man meistens so Bilanz zu ziehen. Was wurde gelebt? Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Und weißt du, worauf es ankommt? Was hast du geliebt? Was hast du geliebt? Verstehst du? Hast du wirklich Liebe geübt? Wenn das Leben zu Ende geht und die Abendschatten sich bilden, die Sonne langsam sinkt, die Nacht kommt, dann merkt man plötzlich, du, da bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn du 60 bist, bleiben nur noch auf 100 nur noch 40 Jahre. Wenn du 70 bist, bleiben nur noch 30 Jahre. Und wenn du 80 bist, bleiben nur noch 20 Jahre. Die Zeit wird immer kürzer. Ist das wirklich alles? Vergangenes ist vergangen. Du kannst das Vergangene nicht mehr einholen. Es ist vorbei. Die Zeit kennt keine Gnade. Überhaupt nicht. Was verpasst ist, verpasst. Hätte ich bloß. Sterbende bedauern manchmal, was sie unterlassen haben, was sie nicht getan haben, was sie hätten tun sollen. Lieber hinschmeißen und abhauen und in den Busch gehen. Nur mal wild gesagt. Sie leiden an diesem ungelebten Leben. Du weißt ganz genau, das wäre meine Art. Aber was habe ich gemacht? Nur dem Geld nachgejagt. Das kann sehr schmerzhaft sein und manchmal sogar unerträglich. Frag dich rechtzeitig, ist es, egal was, wirklich wert, dass ich mein Leben, meine Gesundheit, meine Zeit, meine Kraft dafür opfere? Meine Freizeit? Nicht, was du zum Leben brauchst. Weißt, wir müssen arbeiten. Denn wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Aber es gibt Freizeit. Und das, was du in deiner Freizeit machst, das ist ausschlaggebend, was wir in der Freizeit machen. In der Schule lernst du nur das, was, damit du in der Gesellschaft einmal funktionierst. Das lernst du in der Schule. Aber lernst du auch was für dein Leben, für deine Ewigkeit? Weißt du, du sollst in der Gesellschaft funktionieren. Darauf wirst du gedrillt, in der Schule, in der Uni und sonst wo. Aber vielleicht solltest du aufmüpfig werden. Das wäre vielleicht deine Pflicht und sagen, nein, so nicht, das will ich nicht. Mir liegt es nicht. Weißt du, wir werden erzogen, brav und lieb und nett zu sein. Uns wird das Rückgrat gebrochen, oftmals in der Gesellschaft, in der Schule. Du darfst nicht das sein, was du sein solltest. Wer will und kann dir sagen, dass das richtig ist, was du tust? Allein dein Herz weiß es. Dein Herz weiß es, was wirklich deine Pflicht ist. Was sich gehört. Dein Herz weiß es. Und wir sollten uns mal selbst hinterfragen, was ist der Zweck meines Lebens? Ich bin hier auf dieser Welt. Was will Gott von mir? Was will ich von meinem Leben? Was ist der Plan Gottes? Sein Wille für mein Leben, was geschehen sollte? Welchen Zweck soll ich erfüllen? Werde recht vernünftig und bedenke, Herr, eines Tages werde ich diese Erde verlassen. Wir haben diese Tage gesprochen. Versuche einmal mal einen Abschiedsbrief zu schreiben. Für deine Familie, ein Abschiedsbrief für deine Gemeinde, ein Abschiedsbrief für deine Firma, ein Abschiedsbrief, was weiß ich, und so weiter. Was würdest du denn sagen? Und was würdest du mitteilen und weitergeben? Frag die Sterbenden. Was war für euch wichtig? Und ich denke nur an eine 90-jährige Frau, die hat sich Gedanken gemacht, die war noch fit und lustig und so weiter. Und sie sagte, mein Kalender, also an ihrem Geburtstag, mein Kalender, heute ist mein 90. Geburtstag, heute bin ich 90 Jahre alt, aber in Wirklichkeit lügt mein Kalender. In Wirklichkeit lügt mein Kalender. Warum soll ich so beglückwünscht werden, dass ich was Besonderes geleistet habe? Mein Kalender lügt, 90 Jahre. Sie sagte, was habe ich schon Großes getan als Frau? Was war der Zweck meines Lebens? Und diese 90-Jährige hat dem gesagt, ich selbst weiß nicht. Ich muss nur eines vor meinem Schöpfer eines Tages stehen und mich vor ihm verantworten. War das mein Leben? War das mein Leben? Und ich muss Gott mal fragen, ist das wirklich, was ich sein sollte? Die Schwester hat viel nachgedacht. Was meint er? Oder was meinst du über mein Leben, lieber Gott? Was denkst du? Warum hast du mich so lange erhalten? Das war die Frage. Warum hast du mich 90 Jahre am Leben gehalten? Warum? Und sie fragte, wie oft habe ich mich gefürchtet? Wie oft habe ich versagt? Wie oft bin ich gefallen? Wie oft bin ich gescheitert? Wie oft bin ich wieder aufgestanden in diesen 90 Jahren? Was ist der Sinn meines Lebens? Ich habe so viel angefangen und vieles nicht fertig gebracht. Die war Mutter von 3 Kindern. Warum bin ich immer noch da? Wir haben unseren Bruder Bruno hier gehabt. Der hat mich eingeladen zu sich. Ich soll ihn besuchen und ich soll mit ihm beten. Es war 94 Jahre alt. Ich soll mit ihm beten, dass der liebe Gott ihn abholt. Der liebe Gott hätte ihn vergessen. Versteht? Was? Er war lieb, aber er wollte heim. Er sagt, warum bin ich noch da? Oft wissen wir nicht, warum wir da sind. Keine Ahnung. Und dann sagt diese 90-jährige Frau hier, woran ich dran denke, weißt du, mein Gott ist langmütig. Mein Gott ist langmütig. Er hat sehr viel Zeit. Gott hat mich nicht aufgegeben, trotz all diesen Höhen und Tiefen. Gott hat mich nicht aufgegeben. Und dann war das Liebe war dabei, wenn ich sie besucht habe, sie konnte nicht mehr richtig sehen. Und dann habe ich gesagt, Schwester, darf ich noch einen Psalm dir vorlesen? Und ich habe diesen Psalm angefangen zu lesen. Ich sagte, halt! Jetzt sage ich weiter diesen Psalm. Und jetzt werde ich weiter diesen Psalm aussagen. Sie war so voll von Gottes Worten. Sie war so voll von Gottes Worten. Und dann hat sie mir erzählt, ich bin Gott so dankbar als junges Mädchen. Man hat uns in der Gemeinde gesagt, lerne Bibelworte. Lerne Gottes Wort auswendig. Und das wirst du gebrauchen. Und als sie blind war und nicht mehr lesen konnte und so weiter, sie lag im Bett und dann hat sie sich Psalmen aufgesagt. Ich finde es ganz toll, wenn man voll von Worten Gottes ist und von Gott erfüllt ist. Da hat diese liebe Schwester auch gesagt, oh Gott, wie oft habe ich gezweifelt, wie oft habe ich nicht gewusst, wie es weitergeht. Ihr Bruder war im Konzentrationslager. Weißt du, die Angst im Dritten Reich. Und es ist ein Wunder, sagte sie, dass ich immer noch da bin. Es ist ein Wunder, dass ich immer noch da bin. Man kann so und so das Leben sehen. Weißt du, sie dankte Gott, dass sie noch am Leben ist. Die 90-Jährige fragt, war es die Absicht Gottes mit uns, dass es so ist? Ich weiß, ich bin bereit, ich kann zum Heiland gehen, aber der Heiland holt mich nicht ab. Der holt mich nicht ab. Andere, die nicht gehen wollen, verstehst du, die müssen gehen. Der König Salomo hat sich so viele Gedanken gemacht, auch über die Ewigkeit. Er hat gesucht, gefragt, geforscht. Und er kommt zu dem Schluss, Prediger 12, Vers 13. Und er sagt, fassen wir alles zusammen, so kommen wir oft zu dem Ergebnis oder Ereignis oder Ergebnis, nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Und das ist alles, worauf es den Menschen wirklich ankommt. Befolge die Gebote Gottes. Und darauf kommt es an, Gott ernst nehmen. Hätte ich bloß Gott ernst genommen, hätte ich bloß die Stimme Gottes gehört, hätte diese Warnungen gehört. Wie oft befahren wir die Warnungen Gottes? Oder hätte ich seine Gebote befolgt? Unser Leben hat erst Sinn, wenn wir das Ganze sehen. Nicht nur die Jugend, nicht nur diese glückliche Zeit, verliebt sein, verlobt sein und verheiratet sein. Nein, wir sollen die ganze Zeit sehen. Und wenn ich nur einen Abschnitt sehen würde, würde ich traurig sein. Aber ich kenne meine Frau 52 Jahre. Nur als Beispiel. Ich kenne sie als junges Mädel. Ich kenne sie als junge Frau, als Mutter. Und ich kenne sie aus verschiedenen Phasen, dann in der Gemeinde. glücklich und unglücklich, hoch und tief. Verstehst du? Und das ist das Ganze. Wir müssen das ganze Leben sehen, nicht nur einen Abschnitt, nicht nur die letzte Zeit, wie sie leidet und all das ist. Prediger Kapitel 12, Vers 14. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten über die guten und schlechten Taten, auch wenn sie noch so verborgen sind. Also wir können Gott nichts verbergen, nichts verstecken. Es kommt alles ans Licht. Und Gott weiß, was das Problem ist. Deshalb nimm Gott ernst für das Leben, das er dir gab, für deine Bestimmung, was er dir gegeben hat, für die Pflichten, die er dir aufgelegt hat. Und erfülle diese Pflichten, die Gebote Gottes. So, was Sterbende bedauern und was sie denken. Ich will einfach, dass du mal so drüber nachdenkst. Vielleicht kennst du in deiner Verwandtschaft, deine Freundschaft oder aus der Gemeinde, wie auch immer, Leute, wo du mal am Krankenbett warst, wo die Zeit abgelaufen ist. Und wir denken meistens, wir haben ewig Zeit, wir haben noch so viel Zeit. Ich weiß, ich habe noch so viel Zeit vor mir. Und die Zeit geht schneller, als du denkst, wie im Flug. An einer Traueranzeige, weißt du, auch bei einer Beerdigung muss ich das sagen, also das war auf dieser Traueranzeige eine 82-Jährige, da musste ich schreiben oder sagen auch, predigen, sagen, plötzlich und unerwartet wurde die Frau sowieso heimgeholt. Plötzlich und unerwartet. Mit 82 kann es nicht plötzlich sagen. Wenn es ein 28-jähriges Mädchen wäre, würde ich sagen, ja, plötzlich und unerwartet. Aber eine 82-Jährige muss ich schon vorbereiten auf Jenseits, es geht heimwärts. Aber bei den meisten Leuten ist es plötzlich und unerwartet. Weißt du, der Mensch hat 82 Jahre gehabt. Lange genug. Um sich auf dieses Sterben vorzubereiten. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das Leben. Einfach leben. Und viele haben das Leben nicht gelebt. Sie lebten ganz was anderes, was die anderen wollten, dass sie leben. Und sie haben sich von anderen fremdsteuern lassen und manipulieren lassen. Und dann muss man am Totenbett liegen und bedauern und sagen, ach, hätte ich bloß anders gelebt. Wäre ich vielleicht verreist. Vielleicht hätte ich einen ganz anderen Beruf gelernt und gemacht und was anderes. Viele Menschen verspüren auf dem Totenbett Reue, ihre Berufung verfehlt zu haben. Ich werde nie vergessen, ich schreibe in der Schule einen Aufsatz. Du kennst ja solche Geschichten. Und ich schreibe und ich denke, das Thema, das fasziniert mich und habe so viel Stoff. Und ich schreibe und schreibe und schreibe. Und dann kriege ich nachher am Schluss, nach der Korrektur von der Lehrerin, das Heft zurück, durchgestrichen mit rotem Kugelschreiber oder rotem Stift. Thema verfehlt. Ja. Verstehst du? Jetzt stehst du da. Du dachtest, du weißt, du kennst alles, du verstehst. Und dann kriegst du als Antwort, Thema verfehlt. Und so sind viele Menschen, die denken, sie wissen es, sie haben es kapiert, sie haben es gelernt, sie haben studiert. Und dann kommt es raus, Thema verfehlt. So viele Menschen verfehlen ihr Thema, dass sie richtig leben. Die denken, Arbeiten ist mein Leben, Fußball ist mein Leben oder was weiß ich, was alles mein Leben sein kann. Das Geld und Sex und vieles andere mehr, das ist mein Leben. Nein. Also viele leben, das die Eltern sich vorgestellt haben. Mein Sohn soll Beamter werden oder meine Tochter soll dies werden. Hör auf, deine Kinder zu manipulieren und hör auf, dich manipulieren zu lassen. Und oft ist es so, dass dann gerade die Kinder, die wollen Künstler werden, verstehst du schon, und nicht die Firma übernehmen und die Bäckerei. Ich kenne solche Fälle in meinem Dienst in den letzten 50 Jahren. Das sind oft die Lehrer, die jemanden beurteilen aufgrund der Noten. Du könntest ein Mathematiker werden oder ein Anwalt oder ein Arzt. Verstehst du? Du musst selber rausfinden, was ist meine Berufung. Gewiss, wir werden eine Weile in der Irre gehen, bis Gott uns wieder korrigiert und auf den Punkt bringt. Viele werden fremdgelebt, beeinflusst und manipuliert. Ja, das ist ein schöner Beruf. Mein Vater hat gesagt, du solltest Koch lernen. Ich wollte kein Koch werden, noch nie. So, dann in Notzeiten gibt es immer was zu essen. Der Koch hat immer was er zubereiten kann. Weißt du, und es waren keine Notzeiten, aber der hat nur an sich gedacht. Er wäre gerne in der Kriegszeit in der Gefangenschaft Koch gewesen oder geworden. Viele tappen in diese Gefallfalle der Eltern, der Lehrer, nur denen zu gefallen, denen aus Liebe was zu machen. Höre auf Menschen, wenn sie am Sterbebett liegen und da sind, denke, was die sagen. Hätte ich. Ich wünschte, ich hätte. nicht auf meinen Vater und meine Mutter gehorcht. Ich hätte nicht auf den Lehrer gehört. Ich hätte nicht auf die Leute in der Gemeinde gehört. Es ist hart, was ich sage als Pastor. Weißt du, man versucht immer zu manipulieren und dirigieren. Hör auf Gott und den Heiligen Geist und die Stimme Gottes, was er euch sagt. Du kannst das Rad der Zeit im Augenblick nicht mehr zurückdrehen. Was gewesen ist, gewesen. Aber wenn du diese Predigt hier heute Abend hörst, vielleicht kannst du noch etwas umkrempeln. Und solange du auf dem Fahrrad sitzt, kannst du immer noch die Richtung ändern. Verstehst du? Solange man in der Luft noch fliegt mit dem Flugzeug, kannst du immer noch die Richtung ändern. Und solange wir leben, wir können immer noch die Richtung ändern. Das ist Gnade. Ein anderes Leben zu beginnen, andere Dinge zu tun. Jetzt ist noch Zeit. Folge deiner inneren Stimme, wenn du vielleicht diese Predigt hörst und sagst, Pastor, was soll ich verändern? Frag Gott. Frag die alte Oma, die im Sterben liegt irgendwo zu Hause, und fragt, Oma, was würdest du anders machen, wenn du noch einmal zu leben hättest? Was hast du versäumt? Und ich sag dir, die Leute werden die Wahrheit sagen. Nicht, ich hätte vielleicht mehr gebetet oder Bibel gelesen oder sonst was. Das sind ganz andere Sachen, die dann rauskommen plötzlich. Stell heute noch die Weichen für ein brauchbares Leben und fange es heute noch an zu leben. Und wir wollen heute nachdenken. Was ist eigentlich möglich in meinem Leben? Weißt du, wenn ich das Ende sehe und die Bibel sagt, schaue dir Ende an. Will ich wirklich so enden wie ein Krüppel, einfach nur mit der Krankheit mich rumschlagen, oder will ich meinem Leben Sinn geben? Wofür könntest du dankbar sein? Vielleicht ist das ein Einstieg. Wofür könntest du dankbar sein? Und ich denke, ein paar Gedanken ganz schnell, für die Liebe und Zuwendung. Für die Liebe und Zuwendung, nicht für Geld und was weiß ich, für die Liebe. Und ich denke, die Liebe ist das Größte. Alles hört auf, Hoffnung hört auf, Glaube hört auf, Zungenreden hört auf, Wunder hören auf, alles ganze Klimbim hört auf. Ist gut, dass wir sie haben, aber das ist nicht heilsnotwendig. Heilsnotwendig wäre die Liebe. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Die Zuneigung und Liebe für deine Familie, von deiner Familie. Weißt du, ist es toll, wenn man eine Familie hat. Und so viele Leute sind verkracht mit ihren Familien. Und Blut ist stärker als Wasser. Und weißt du, die Freunde gehen, die Christen gehen, aber deine Familie bleibt. Und das gehört zusammen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt. Liebe und Zuneigung auch zu Freunden. Sehr viele Menschen mussten wirklich harte Schicksalsschläge erleiden und ertragen. Und so weiter. Und gerade diese Leute, wie diese 90-Jährige, die hat so viel erlebt. Und so viel, und so weiter. Und dann sagt sie noch, trotz allem, ich hatte ein erfülltes Leben. Trotz allem. Trotz diesen vielen Schicksalsschlägen. Warum? Weil sie Menschen in ihrer Nähe hatte. Auch ein unvollkommenes Leben kann ein erfülltes Leben sein. Weißt du, musst nicht perfekt sein. Nur Pharisäer sind perfekt. Und man kann bis zum Schluss dankbar sein. Und diese Schwester, wenn ich daran denke, diese Schwester in aller Liebe, die hat immer wieder gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass ich noch aufstehen kann. Ich habe damals als junger Pastor nicht begriffen, was es ist. Dass ich aufstehen kann und dass ich noch meine Arbeit machen kann, auch wenn ich nicht mehr richtig sehe. Ich bin Gott so dankbar, dass ich aufstehen kann. Es gibt Grund zum Danken. Man muss nur sehen. Auch, weißt du, wenn du für diese Kleinigkeiten dankst, du wirst merken, du wächst über dich selbst hinaus. Menschen, die sich am Sterbebett verabschieden müssen, weißt du, die müssen nicht verklemmt fühlen und sagen, jetzt gehe ich. Nein, wir gehen nach Hause. Christen gehen nach Hause. Und wir sollen eines bedenken, wir gehen nach Hause. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, der Tod, und deshalb ich predige, der Tod ist etwas Göttliches. Schwierigkeiten sind etwas Göttliches. Krankheit ist etwas Göttliches. Verstehen wir nicht natürlich, lassen wir mal. Aber Gott arbeitet da drin. Dort geschieht sein Wille. Und dort sind wir dem Willen Gottes näher als in der Versammlung. Ob du es glaubst oder nicht. Aber es ist so. So, wir sollen da nicht Angst haben und einfach, ja, auch Tabus brechen. Und sagen, nee, wir preisen Gott jetzt, danke Herr Jesus für das gute Leben, wir haben das Gute genommen, wir nehmen das andere auch noch mit. Ja, wir nehmen das andere auch noch mit. Es ist gut, wenn die Angehörigen beim Abschied auch mal fröhlich sind. Ja, die sollen nicht immer traurig sein, okay, jetzt geht die Oma heim. Nein. Wir sollen uns freuen, wir werden uns wiedersehen. Die Person ist über den Berg. Sie hat den Berg erklommen. Das, was uns noch so zu schaffen macht, was uns noch so viel Not bereitet. Wenn Christen nach Hause gehen, liest die Bibel, was es bedeutet. Wenn wir nach Hause gehen, die Erlösten sind wie Träumende. Verstehst du die Bibel? Nicht wie Heulende, wie Träumende. Wie Träumende. Und ihr Mund ist voller Lachens. Das ist die Erlösung. Es geht nach Hause. Die Märtyrer, ich habe viele Märtyrerbücher gelesen, so aus den ersten Jahrhunderten der Christen, die sind sogar auf die Tiere zugerannt. Friss mich, Löwe. Sie haben sie nicht gefürchtet. Sie wussten, hier ist mein Leben zu Ende. Hier habe ich nichts mehr zu gewinnen. Aber ich habe dort eine Heimat in der Höhe. Man darf die Freude der Heimkehrer nicht vermasseln, nicht verdrängen, nicht unterdrücken. Es geht nach Hause. Auch meine Frau, als ich so mit ihr betete, oder wir mit ihr betete, Silvia und ich, wir haben gesagt, Heidi, es geht nach Hause. Es geht nach Hause. Du wirst den Heiland sehen, vor mir. Verstehst du, du wirst vor mir den Heiland sehen. Ich muss noch warten. Wir dürfen auch unsere Lieben einfach gehen lassen, loslassen. Und eines der Gebete war, was ich da mit der Heidi zusammen gebetet habe, lieber Gott, hilf, dass Heidi mich loslassen kann. Mich loslassen. Wahrscheinlich konnte sie gar nicht sterben, weil sie mich noch nicht losgelassen hat. Verstehst du, ich habe sie gefüttert, ich habe sie gewickelt, ich habe alles für sie gemacht. Verstehst du, ich war ja ihr Leben eigentlich. Aber ich habe gesagt, Heidi, lass mich los. In Jesu Namen. Und als sie das Gebet gesagt haben, lass mich los, plötzlich die Hände ausgestreckt und fliegt davon. Fliegt davon. Viele Angehörige machen den Heimgehenden das Leben schwer, das Sterben schwer, weil sie mit dem Tod nicht umgehen können. Die denken, der Tod ist was Furchtbares, Schreckliches. Nein, wir haben gelebt, geliebt und wir sind am Ziel oder Ziel erreicht. Was zählt am Ende des Lebens? Stell dir vor, du, ich, wir liegen auf dem Sterbebett und plötzlich läuft der Film des Lebens ab und es geht ganz schnell. Der Film deines Lebens, das, was du gewesen bist, von der Stunde der Empfängnis bis zu der Stunde, wo du jetzt bist. Du siehst in Sekundenschnelle, was du erlebt hast und wie du das erlebt hast und wie du gelebt hast. Du siehst das, was du geliebt hast. Du siehst aber auch das, was du gehasst hast. Verstehst? Und deshalb das Negative muss aufgearbeitet werden, deshalb so schnell wie nur möglich. Ich habe vorhin erzählt vom Erlos Stegen. Erlos Stegen, ein guter Freund, ein Pastor aus Südafrika. Und er liegt im Sterben. Verstehst du, er wusste, jetzt geht es nach Hause. Und er liebt, und dann ruft er seine Familie zusammen, die beten und kriegt das Abendmahl noch serviert und macht sich fertig für die Ewigkeit. Und plötzlich redet Gott zu ihm. Also in der Sterbestunde redet Gott zu ihm und sagt, Erlo, du kannst noch nicht nach Hause gehen. Du bist noch nicht reif. Und dann sieht er plötzlich etwa 150 Leute. Er war Pastor und weißt du, er hat kein einfaches Leben gehabt. Weißt du, wie manchmal die Leute sind gemein, gehässig und was auch immer ist und du musst mit denen fertig werden. Und dann sieht er diese Leute, da hat er so viel Techtelmechtel gehabt und dann sagt er zu seiner Frau, das hat er bei uns hier sogar in Berlin erzählt, als er hier mal war, und hat seine Frau das diktiert und gesagt, Frau, lad all diese Leute ein, die ich dir ja sage, die mir da eingefallen sind, denen war eine ganze Menge und es waren fast 150. Oder eingeladen und die kamen, Erlo, wie geht's dir, du liegst ja im Sterben. Nein, sagte, Gott hat mir gesagt, ich muss noch mit dir mich versöhnen. 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 Und hat sie versöhnt. Und weißt du, was passiert ist? Eine Erweckung oder den Zulus ist ausgebrochen. Wenn Versöhnung stattfindet, Vergebung stattfindet, geschieht eine Erweckung. Vielleicht betest du um Erweckung. Vielleicht musst du auch sterben und im Sterben liegen. Und dann, dass Gott dir 150 Leute zeigt. Jetzt geht's nach Hause. Blitzschnell. Weißt du, da plötzlich siehst du die Kinder, deine Familie, deine Freunde. So, und ich habe sogar festgestellt, wenn die Leute so im Sterben liegen, die sehen sogar ihre Tiere, ihren Hund und ihre Katze. Erstaunlich. Erstaunlich. Da, wo ihr Herz hing. Das, was du geliebt hast, das ist, was bleibt. Blitzschnell erscheinen Bilder aus deinem Leben. Alles, was deine Seele so vernommen hat, was dir zu Herzen ging, der Tod von deinem Kater. Ich habe hier in der Gemeinde jemanden gehabt, Gott möge ihn segnen, sein Kater ist gestorben, der hat 40 Tage nichts gegessen fast und gelitten, mein Kater. Und Pastor, wo ist mein Kater? Werde ich meinen Kater wieder in Ewigkeit im Himmel sehen? Weißt, der hing so an seinem Tierchen. Der hing so an seinem Tierchen. Ist das Sünde? Gott hat die Natur geschaffen. Und ja, deine Seele fragt sich, ist das wirklich alles? Ich habe gesagt, hör mal Bruder, der Kater ist nicht alles. Aber gut, wenn du den geliebt hast, vielleicht kriegst du im Himmel noch einen Kater. Ja. Denn im Himmel wird es Tiere geben. Ich bin überzeugt, denn Gott hat die Tiere geschaffen zur Freude am Mensch, für den Menschen. Nicht nur als Nahrung, sondern als Freude. So. Und Leute am Sterbebett fragen, habe ich wirklich alles getan, um glücklich zu sein? War das, bin ich wirklich glücklich gewesen all diese Jahre? Habe ich mich zu der Person entwickelt, die ich sein sollte? Gestandener Christ, nicht nur Babychrist und nicht nur Teenager in Christus, sondern Vater und Mutter in Christus, bin ich das geworden? Weißt du, der Seele geht es nicht darum, wie reich du bist und wie viel Geld du verdient hast und was du vererbst. Nein, der Seele geht es darum, was hast du geliebt? Was hast du gelebt? Der Seele geht es, dass du zufrieden stirbst, da entspannt und gelassen die Welt verlässt. Und gestern sprach ich ja, oder am Mittwoch sprach ich über die Vernachlässigung. Da wird so viel im christlichen Leben vernachlässigt, nur aus manchen niedrigen Beweggründen. Menschen tun das nicht, was sie tun sollten. Sie wissen ganz genau, aber aus Angst, die könnten mich verachten oder was auch immer ist, vermeiden sie bestimmte Dinge. Sterbende geben zu, dass sie das Gefühl haben, ihre Lebenszeit nicht richtig genützt zu haben. Nicht ihr Geld, ihre Lebenszeit. Zu wenig gehabt, für die Zeit gehabt für die Kinder. Weißt du, und wie schnell wachsen die Kinder raus? Als ich mit meinem Sohn, ich habe extra mit meinem Sohn Zeit genommen, bin bis nach Schottland und ganz England umrundet. Als er 18 wurde, ich habe gesagt, ich möchte noch einmal mit meinem Sohn zusammen sein. Und es hat mir sehr gut getan. Wir haben wild kampiert und wir mussten nicht viel Geld ausgeben. Wir haben eine gute Zeit gehabt. Aber das hat ihm gut getan und es hat mir als Vater gut getan. Die Zeit mit meinem Sohn zusammen. Wir verbringen so wenig Zeit mit unseren Partner oder Partnerinnen. Weißt du, die Freude an der Familie, wie schnell gehen die Kinder aus dem Haus, du kannst ja gar nicht so schnell gucken. Meine Tochter konnte nicht erwarten, dass als sie 18 wurde, schnell heiraten. Tja, und sie hat geheiratet, kurz nach ihrem 18. Geburtstag. Und ja, dann kannst du nicht mehr zu deinen Kindern zu gehen, dann musst du über den Partner immer hin, wenn du was von ihnen willst. Zu wenig Zeit für Gott und Glauben. Zeit für sich selbst, Zeit für die eigene Entwicklung, keine Zeit gehabt für die Erfüllung seiner eigenen Träume. Und wir haben Träume und Visionen und Gesichter. Wir haben uns eine Vorstellung. Was sagen die Sterbende? Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet und hätte mehr Zeit gehabt für meine Familie oder meine Freunde. Hätte ich mehr Zeit gehabt? Mal gegrillt, mal zusammen was Nettes gemacht. Und du wirst merken, wie schön das ist. Das ist, was bleibt, nicht nur Schuften. Andere, was ich so mir auch notiert habe, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken und mein eigenes Leben zu leben. Jemand sagte, hätte ich nur auf den Tisch geschlagen und gehauen, wie der Herr Chruschtschow. Ich wünschte, ich hätte mir selbst erlaubt, glücklich zu sein. Die meisten Leute sind ihre eigenen Kerkermeister. Sie sperren sich selbst aus. Hätte ich erlaubt, mich glücklich zu sein. Viele Menschen erfüllen die Erwartungen anderer und vernachlässigen sich selbst. Sie lieben alle anderen, nur nicht sich selbst nicht. Und die Bibel sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist biblisch. Und dann den lieben Gott. Verstehst du? Wenn du dich selbst nicht liebst, du kannst Gott auch nicht lieben. Und kannst die anderen auch nicht lieben. Viele arbeiten viel zu viel, machen Karriere. Weil sie stehen unter finanziellen Druck, weil sie ihren Lebensstandard halten müssen und erhalten sollten. Ich weiß, wie das ist. Es kostet alles, es gibt nichts umsonst. Aber was bleibt? Meine Frau wir reden über den Sinn des Lebens. Irgendwann die letzten Wochen, also als sie noch zu Hause war, da nimmt sie meine Hand und sagt, Johannes, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Und das war alles. Wir haben über den Sinn des Lebens gesagt. 4 Kinder. Das war der Aufgabe einer Mutter. Und sie wird selig durch Kinder kriegen, steht in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Oft bleibt so wenig Zeit für die Familie und Freunde. Die Gefühle, die werden unterdrückt. Aber wir sollten die Gefühle äußern. Eines der letzten Worte, wo ich so von meiner, also nicht der letzten Worte, aber was Nettes, und dann, so wie die Heide ist oder war, Johannes, denke ich, was kommt jetzt? Johannes, sei mir nicht böse, oder wirst du mir nicht böse sein? Ich habe gesagt, nee, ich werde nicht böse sein. Was willst du sagen? Sie hat so abgenommen, sie ist von 58, Größe 58 auf 36 runtergekommen, in der Größe. Dann sagt sie, Johannes, dein Bauch ist zu dick. Verstehst du? Das ist wie ein Vermächtnis. Verstehst du? Aber das war lieb. Ja, verstehst du? Das war lieb. Weißt du, wenn wir am Ende des Lebens sind, wir müssen nicht bigottisch sein und heilig sein und was weiß ich. Nein, wir dürfen auch menschlich sein. Ja, und das ist so nett, hat sie gesagt. Viele Menschen leiden unter Burnout-Syndrom. Sie werden ausgelaugt, verheizt, ausgepresst wie die Zitrone und sind am Ende ihres Lebens. Und dann sagen sie, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet, nicht so viel gekämpft, nicht so viel mich behauptet, selbst behauptet und so weiter. Hätte ich nur was anderes getan. Es bleibt oft so wenig Zeit. Weißt du, wir stehen in einer hektischen Zeit und der Teufel jagt und treibt uns. Du musst. Aber Gott sagt, kümmere dich um deine Seele. Was wird es sein beim reichen Kornbauer, was du bereitet hast, was du erwirtschaftet hast, was du auf die Seite geschafft hast? Zu viele Menschen sind verheizt, ausgelaugt. Und sie haben gearbeitet und geschuftet und das Leben ist zu Ende. Was nützt in einem ein tolles Haus, ein Statussymbol zu haben, wenn man keine Zeit mehr hat zum Leben? Man kann die Schönheiten des Lebens nicht mehr genießen. Man sieht nicht mehr die kleine Blume, die Ameise, die Biene, den Schmetterling. Gott hat den Menschen nicht zum Roboter geschaffen. Verstehen wir uns? Gott hat uns so angelegt, dass wir das Leben erleben und ausleben. Was würden Sterbende sagen? Sterbende wünschen sich immer wieder, das ist, was ich erlebt und herausgehört habe, dass sie, hätte ich bloß mehr gelebt. Sterbende wünschen sich, dass sie selbst mit sich im Reinen sind. Das ist auch, was eines der großen Wünsche von Sterbenden ist, dass der reine Tisch gemacht wird, dass man nichts in der Ewigkeit mitnimmt. Sterbende wünschen sich, dass sie Trennungen überwinden, Freund und Feind. Alte Freunde, dass sie sich wieder treffen, wieder miteinander sprechen, wieder miteinander telefonieren. Das wünschen sich Sterbende. Und daran muss man arbeiten, sich aussöhnen, sich verzeihen. Irgendwann ist es mal zu spät, ihr Lieben. Da ist der Zug abgefahren. Verzeih und vergib. Und dann heißt es, versöhne dich, solange du unterwegs bist. Solange es Zeit ist. Und dann komm und bring Gott dein Opfer und deine Gabe. Weißt du, auch sich selbst zu vergeben. So viele Leute müssen sich selbst vergeben, nicht nur den anderen. Das ist kein Kunststück, den anderen zu vergeben. Aber sich selbst zu vergeben. Ich vergebe für meine Fehler, die ich begangen habe. Unversöhnlichkeit, welcher Form auch immer, vergiftet uns. Und am Ende des Lebens würdest du dir wünschen, ach, hätte ich nicht so viel geplappert, nicht so viel geredet. Wir müssen sogar Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort. Steht in der Heiligen Schrift. Weißt du, und dann löse diese ganzen Knoten in deinem Leben, die um dich herum sind. Erlaube dir ein glückliches Leben und sage, ja, mit dem Herrn, ich will leben, ich will nicht so verkrampft sein und nicht so fromm und nicht so religiös. Und ich betone religiös. So viele Christen sind religiös. Pharisäer, Schriftgelehrten, Bibelkenner, die lesen viel zu viel in der Bibel und beten viel zu viel. Ich habe nichts gegen Beten und nichts gegen Bibel lesen. Aber weißt du, du kannst bigottisch werden. Prediger Kapitel 7, Vers 16. Die sollen sich die Leute hinter die Ohren schreiben. Sei nicht allzu gerecht oder zu religiös, würde ich sagen, eine andere Übersetzung. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Das ist für die Pharisäer, Schriftgelehrten. Sei nicht zu fromm, sagt eine andere Übersetzung. Weißt du, nur Jesus, nur Jesus, nur Jesus. Ich habe etwas dagegen. Weißt du, es geht, du kommst gar nicht so schnell zu Jesus. Denn wir sagen auch, die Sterbenden gehen zu Jesus, die kommen gar nicht so schnell. In der Bibel heißt es, die Engel kommen und tragen sie heim. Und erst bei der Auferstehung werden sie Jesus vorgestellt. Denn Paulus sagt, wir werden denen nicht zuvorkommen, die wir leben. Und so weiter. Wir werden entrückt und werden bei Christus sein in der Luft. Und so weiter. Und die, die entschlafen sind, die werden verwandelt, die werden bei Christus sein. Weißt du, so viele Leute haben Missverständnis. Erst bei Jesus, nein. Du solltest hier jetzt bereit sein, dass die Engel zu dir kommen können und die Engel dich nach Hause tragen können. Die Engel. Eine Frage, welchen Nachruf würdest du dir selbst für dich selber schreiben, was der Pastor da zitieren soll? Ich habe mal in Schöneberg eine Beerdigung gehabt, das war interessant. Da hat der Verstorbene selbst den Lebenslauf geschrieben und es musste testamentarisch festgelegt vorgelesen werden. Es war hochinteressant, was er da alles vorschlägt. Gewiss ein paar Sachen so, aber das muss ich vorlesen. Und da habe ich gedacht, Mensch, guck mal, der hat über sein Leben nachgedacht. Das wollte, dass er, der Redner oder der Pfarrer oder der Prediger, wer es auch immer ist, das am Grab ihm vorliest. Und nicht nur schleimt und erzählt, was weiß ich. Und interessanterweise, der hat seine Höhen und seine Tiefen aufgelistet. Ich hätte manches anders machen müssen sollen und so weiter. Und das hat er alles im Testament festgehalten. Das muss vorgelesen werden. Und hinten saß der Notar, ob ich mich exakt genau daran halte. War hochinteressant für mich. Eine Lektion, was ich gelernt habe. Wie möchtest du gelebt haben? Wie möchtest du gelebt haben? Was soll der Redner an deinem Grab sagen? Verstehst du irgendwas erzählen vom lieben Gott, vom Himmel? Nein, was warst du wirklich? Schon hart. Also da sitzt der Notar und der blättert um, wenn ich dann auch umblättere. Was wäre in deinem Leben erwähnenswert? Hast du dein Leben wirklich gelebt? Paulus sagte einmal von sich selber. Und hör mal, er konnte sagen, ich habe Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den guten Kampf gekämpft und hinfort ist mir beigesetzt die Krone des Lebens. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Da hat auch so seine Abschiedsrede gehalten. Das Leben, die Zeit, die Welt wartet nicht auf uns. Interessant ist, von diesen Patriarchen in der Bibel, da heißt es immer wieder, ob es jetzt Abraham ist, oder Isaac ist, oder Jakob, sie dienten dem Herrn zu ihrer Zeit. Und wir müssen Gott dienen zu unserer Zeit. Heute, jetzt und hier, nicht aus dem letzten Jahrhundert und vorletzten Jahrhundert, oder so wie unsere Großväter das gemacht haben. Nein, in meiner Zeit muss ich Gott dienen. Sie starben lebenssatt. Lies mal diese Geschichten. Lebenssatt, nicht lebensmüde. Sie haben alles gehabt. Sie haben Kindheit gehabt. Sie haben Jugend gehabt. Sie haben Erfolg gehabt. Sie haben Misserfolg gehabt. Sie sind sogar in Dürrezeiten reingekommen. Sie sind mal nach Ägypten geflohen. Und manchmal haben sie Brunnen gegraben und die wurden wieder zugeschüttet. Und sie haben immer wieder weiter gegraben. Ich denke nur an Isaac. Verstehst du? Und da hat es nicht aufgegeben. Weitergemacht. Sie waren lebenssatt. Was heute so viel ist, sie sterben lebensmüde. Sie taten, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und Gott will, dass wir glücklich sterben, zufrieden sterben, gelassen sterben. Und wenn wir die Patriarchen lesen, wie sie heimgegangen sind und gestorben sind. Weißt du, wenn wir sterben, wir nehmen nichts mit. Und sie starben mit einem erfüllten Leben. Sie haben alles gehabt, was sie sich wünschten. Ich werde nie vergessen, als unser Winfried starb, also Angela, also vor allem Winfried, als seine Angela starb, als der Angela, also danke, im Hospiz, immer nur danke. Versteht, der hat nichts anderes gehabt, als danke für die Angela, danke, dass sie sich bekehrt hat, danke, dass das war und so weiter. Er starb mit einem dankbaren Herzen. Und er war gelassen. Und er wusste, hier im Hospiz, meine Angela wird nicht mehr lange leben. Weißt du, das ist das Geheimnis, um glücklich zu sein. Danke sagen. Einfach danke. Wenn man nicht glücklich gelebt hat, kann man auch nicht Danke sagen, kann man auch nicht glücklich sterben. Deshalb, man muss anfangen, glücklich zu leben. In unserer Gesellschaft wird wenig über den Tod geredet. Danke, danke. Der hat nicht etwas Großes sonst gesagt, nur danke, danke, danke. Heute, wenn man über Tod redet hier in unserer Gesellschaft, dann nur Morden, Krimis und so Zeugs da. Aber sonst nicht, wie man den Tod richtig verarbeitet. Und höchstens, wie will man beerdigt werden? Und selbst die Sterbenden reden kaum noch über den Tod. Das Thema wird verdrängt. Aber wir sollten darüber reden. In der Bibel heißt es, bedenke, dass du sterben musst. Bedenke, wie du aus dieser Welt gehen wirst. Wie würdest du den letzten Tag deines Lebens gestalten? Überleg einmal, denk darüber nach. Wir alle müssen eines Tages sterben und für uns alles mal vorbei. Und mit dieser Predigt will ich dir helfen, zufrieden aus dieser Welt zu gehen. Nur ermutigen, dass du ohne Bedauern und ohne Reue diese Welt verlässt und zurückschaust und sagst, danke, danke, ich habe meinen Traum ausgelebt, ich habe getan, was ich tun konnte. Die Mehrheit der Menschen hadern mit dem Tod und kämpfen. Weißt du, nein, sag danke. Sag danke, Vater, dass du mich bis heute getragen hast, dass ich jeden Tag aufstehen konnte. Puh. Was Sterbende bedauern. Das ist meine Botschaft heute Abend. Weißt du, auch die Fehler, auch diese Schwester, diese 90-jährige Schwester, sie hat gesagt, ich habe so viele Fehler gemacht, ich bin aufgestanden, bin hingefallen, wieder aufgestanden und wieder hingefallen. Das war mein Leben. Und irgendwo hat sie noch, ich habe Hausbesuch fast jede Woche, die Schwester besucht zuletzt. Und nur eines, dann hat sie mal irgendwo nebenbei gesagt, aus meinen Fehlern habe ich am allermeisten gelernt. Das war eine Predigt. Aus meinen Fehlern habe ich am allermeisten gelernt. Und irgendwo sagte ich, Bruder Matthäus, man kann gar nicht genug Fehler machen, um klug zu werden. Denn man lernt sogar aus den Fehlern anderer. Die meisten sterben bedauern, dass sie ihr Leben nicht so gelebt haben, wie sie hätten leben sollen. Entschiedener, radikaler, bestimmter, konsequenter und fester. Verstehst du? Einfach konkreter zu leben. Sie bedauern, dass sie nicht das getan haben, was sie hätten tun sollen. Die alten Patriarchen, sie starben und sie hatten nichts zu bereuen. Sie haben gelebt. Sie hat nichts zu bedauern in 1. Mose 25, Vers 8. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter. Gut, das werden wir nicht erreichen, was er erreicht hat, der gute Mann. Ja, als er alt und lebenssatt war, wurde er zu seinen Vätern versammelt. Er starb lebenssatt. Isaac, als er alt geworden war und seine Augen schwach und nicht mehr sehen konnten, 1. Mose 27, Vers 1, er war auch lebenssatt. Auch wenn er gesund nicht mehr gesund war, grauen Star hatte oder was weiß ich, nicht mehr sehen konnte. Und das Schöne dabei ist, bei Isaac oder bei Abraham, beim Tod von Abraham, die zwei Brüder, Ismael und Isaac, stehen am Grab des Vaters. Verstehst du? Die Familie. Und sie, der Isaac und der Ismael, tragen den Vater zu Grabe. Die beiden Buben, die eigentlich auseinanderdividiert worden sind durch ja die Sarah und wen auch immer. Oder hier 1. Mose 35, Vers 29. Isaac verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Vätern, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Auch so zwei Gegensätze. Verstehst du, wo der eine den anderen betrogen hat, aber die haben sich am Grab versöhnt. Esau und Jakob begruben den Vater. Hiob, obwohl er kein bequemes Leben hatte, Hiob 42, Vers 17, und Hiob starb alt und lebenssatt. Höhen und Tiefen, das ist das Leben. Und der Hiob, wenn er heute leben würde und uns eine Predigt halten würde, er würde sagen, ich würde das Leben noch genauso leben, wie ich damals gelebt habe. Sie haben genug gehabt. Lukas Kapitel 9, Lukas Kapitel 2, Vers 29, dieser Simeon, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden heimgehen. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Ja. Simon hat nichts mehr zu bereuen. Er hat erreicht, was er erreichen konnte, was er sich vorgestellt hatte. Ich möchte noch einmal meinen Heiland sehen. Eine Gottesbegegnung. Und in diesem kleinen Jesuskind, da hat er nicht viel gesehen, aber er hat seinen Heiland gesehen. Und jetzt kann er nach Hause gehen. Psalm 90, Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und das ist, wie Gott unser Leben sättigt mit Gutem. Nicht jeder muss 175 Jahre alt werden wie der Abraham. Und was war, wenn wir weiterlesen, war nur Mühe und Arbeit. Das Leben. So, Sättigung. Weißt du, die Menschen sind satt geworden in der Bibel, nicht durchs Essen. Dieses Wort Sättigung kommt etwa 130 Mal in der Bibel vor. Sie sind satt, denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das auch durch den Mund Gottes geht. Deshalb ist es so wichtig, dass du Tag ein, Tag aus immer die Stimme Gottes hörst. Was hat der Herr mir zu sagen? Das ist die wahre Speise. Jesus wurde einmal gefragt, ja, Herr Jesus, was isst du, was magst du? Fisch wahrscheinlich. Nee, nicht nur Fisch. Meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue. Das war seine Speise. Psalm 107, Vers 9. Denn er hat die dürstende Seele gesättigt, die hungrige Seele hat er mit Gutem gefüllt und gespeist. Das ist, wie Gott uns sättigen und segnen will. Und zwar ganzheitlich versorgen. Darauf kommt es an, bist du wirklich von Gott gesegnet? Du hast gewonnen, du hast verloren, Gott hat dich durchgetragen, Gott war immer bei dir. Biblisch ausgerichtete Menschen sind immer lebenssatt, nicht lebensmüde. Lebenssatt. Ist es so wichtig, dass du lebenssatt bist, dass du alles hast, was dein Leben sich gewünscht hast. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Es ist nicht immer materielle Dinge, im Gegenteil, überhaupt nicht. Biblisch ausgerichtete Menschen sind Originale, vergleichen sich nicht mit den anderen Menschen, aber sie haben alles, was sie brauchen, durch die Gnade Gottes. Was Sterbende bedauern. Weißt du, eins, was sie bedauern, warum habe ich so lange das hingeschoben, vor mir hergeschoben, auf des Teufels liebstes Möbelstück? Warum habe ich immer so lange gewartet, hätte ich nur schneller geschossen, schneller gegriffen und schneller mich ausgestreckt? Sie wussten, was sie verändern sollten, aber sie haben es immer wieder gesagt, später, wenn ich mal ausgelernt habe, wenn ich Geld habe, wenn ich mal verheiratet bin, wenn ich mal Kinder habe, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, mach jetzt, was du machen willst. Und sie haben sich den Problemen und den Aufgaben sich nicht gestellt. Das ist das Problem. Stell dich deinen Problemen, lauf vor deinen Problemen nicht weg, weich denen nicht aus. Das Leben hat eine materielle und eine immaterielle Seite. Und es ist so wichtig, dass wir beide Seiten zusammenbringen. Deshalb sind wir auf dieser Erde und den Willen Gottes tun und eigentlich nicht tun, sondern den Willen Gottes geschehen lassen. Den Willen Gottes geschehen lassen. Was Sterbende sagen, noch ganz schnell. Hätte ich mein Leben nur richtig gelebt. Das höre ich immer wieder, das klingt in meinen Ohren. Hätte ich mein Leben nur richtig gelebt. Mich nicht ständig nach anderen orientiert. Mich von anderen nicht immer erpressen lassen. Und nicht ständig vor anderen in die Knie gegangen. Und vor ihnen hergekrochen. Hätte ich bloß nicht die anderen kopiert und nachgeäfft und nachgemacht. Weißt du, du musst dein Leben selbst gestalten. Du bestimmst die Richtung deines Lebens. Und andere sagen, hätte ich mich selbst nicht so vernachlässigt, hätte ich nicht mich so in die Ecke irgendwo drängen lassen, kümmere dich um dein Wohl, was auch immer das ist, um deine Gesundheit, um deinen Frieden, inneren Frieden, dein Innenleben, um deine Familie. Viele merken die Prioritäten erst viel zu spät. Hätte ich bloß, wenn es zu spät ist, wenn es nicht mehr geht, wenn du nicht mehr kannst, wenn du alles verlierst, wenn dir alles genommen wird aus der Hand. Heute verbringen die Menschen so viel Zeit mit Dingen außerhalb der Familie. Weißt du, der Teufel ist so raffiniert, er versteht uns so zu beschäftigen durch Beruf und alles drumherum, dass es keine Zeit mehr für den Partner oder Partnerin und den Freund und Freundin oder der Familie übrig bleibt für die Kinder. Dein Chef, hör mir zu, dein Vorsteher oder wer auch immer ist, der wird nicht dich an der letzten Schwelle begleiten. Der wird nicht da sein und sagen, so Herr, mal tut es, jetzt will ich Ihnen 24 Stunden zur Seite stehen. Aber deine Familie wird es tun, wenn du die richtige Einstellung dazu hast oder entwickelt hast. Weißt du, ist so wichtig, achte nicht auf diese Vorgesetzten. Du bist es. Und sag nicht, hätte ich bloß. Die meisten Menschen werden betrogen und belogen, und um ihre Seligkeit gebracht. Esau und Jakob begruben ihren Vater, verstehst du? Sie versöhnten sich dank der Gnade Gottes. Der Heiland hat es fertig gebracht. Als Jakob sagte dort in Peniel, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. An dem Segen Gottes ist alles gelegen und deshalb ist es so wichtig, dass Gott an deiner Familie arbeitet, an deiner Beziehung arbeitet, dass er die Familie zusammenbringt. Sterbende vermissen ihre Freunde. Da fragen sie, wo ist der oder wo ist die? Auch die Zurückgebliebenen bedauern, hätte ich bloß mehr Kontakt mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinem Opa, mit meiner Oma gehabt, hätte ich bloß mehr Kontakt gehabt. So wenig Zeit verbringen wir miteinander. Wir verbringen so viel Zeit im Einkaufen, Geschäft, Gemeinde oder im Verein oder wo auch immer. Aber verbringen wir auch Zeit miteinander? Was das auch immer ist. Psalm 90, Vers 12 noch einmal. Lehre uns bedenken, lieber Gott, dass wir sterben müssen, aber dass wir klug werden. Lehre uns zu bedenken, lieber Gott. Lass uns nachdenken über das, was du in unser Leben hineingelegt hast, hineingefügt hast. Und Gott hat gesetzt, ist gewollt. Und da kommt die Wahrheit raus, ob du das dran glaubst oder nicht. Die Wahrheit, Jesus Christus ist der Weg oder das Leben. Nein, die Wahrheit ist, dass du bist und dass auf dich ankommt. Und dann kannst du erst Gott begegnen und Gott dienen. Lebe deine Ideale aus. Das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, unterdrücke das nicht ständig permanent. Das macht dich krank. Und ich habe eines festgestellt, wenn du die Dinge in Ordnung bringst, dann kannst du durchaus auch gesund werden. In Reda's Digest, das ist so eine Zeitschrift, da stand eine interessante Geschichte. Ein Jude war im Rollstuhl und war fix und fertig, war irgendwie enttäuscht, frustriert vom Leben, wahrscheinlich auch ein KZ-Überlebender. Also das kann ich jetzt nicht mehr die Einzelheit genau sagen. Ich weiß nur eins, der hat ein gestörtes Verhältnis zu seinem Sohn gehabt. Und sein Sohn lebte in Israel. Und dann hat er gesagt, ich möchte noch einmal in meinem Leben, bevor ich sterbe, ich möchte meinen Sohn sehen. Dass Friede zwischen mir und meinem Sohn hergestellt wäre. Und er hat den Sohn ausfindig gemacht in Israel und den Sohn aufgesucht, kommt hin. Er hat nicht gesagt, ich bin dein Vater. Der Sohn wollte von ihm auch gar nichts wissen. Und dann fährt er hin und sieht den Sohn und fährt vor dem Haus hin. Und dann geht ins Haus, darf ich zu Ihnen mal einen Besuch bei Ihnen machen? Und wer sind Sie? Was wollen Sie? Dann kommt der Sohn nach Hause von der Arbeit und sagt der Vater im Rollstuhl, Junge, ich bin dein Vater. Ich möchte Frieden machen zwischen dir und mir. Ich bin dein Vater. Da brach der Sohn in Tränen aus und der Vater in Tränen aus. Und was passiert ist? Der Vater stand aus dem Rollstuhl auf und war geheilt. Der war geheilt. Verstehst du? Oft wir sind krank, gelähmt, blockiert, verklemmt und was auch immer ist, weil eine Sünde da liegt oder Trennung da ist, eine gestörte Beziehung. Wenn die Beziehungen geheilt werden, werden die auch unter Umständen, muss nicht sein. Aber Gott schenkt Gnade oft, dass der Mensch aufsteht und gesund. Und seitdem war er frei vom Rollstuhl. Hat noch ein paar Jahre gelebt. So stand es in der Geschichte von Reda's Digest. So. Weißt du, und es waren keine Christen, es waren Juden. In aller Liebe. Lebe das Leben, das Gott dir gegeben hat, dass du lebst. Hab Mut dazu, dass du sagst, ich möchte so leben und auch so sterben. Im Frieden, mit mir, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, mit meiner Familie. Lebe so ein Leben, dass Gott sagen kann, Amen. Verstehst du, dass Gott sagt Amen und dass du Gott dankst und dass du anfängst, Gott zu danken für die Situation. Danke, dass ich jeden Tag aufstehen kann. Ich sehe diese eine Schwester. Ich danke Gott, dass ich aufstehen kann. Fange mit Kleinigkeiten an. Fange nicht mit großen, riesen Dingen und Sachen an, Gott zu danken, sondern für Kleinigkeiten. Hab Mut. Und sei nicht so verbittert und versauert. Hab Mut, du zu werden. Das ist, worauf es ankommt. Du zu werden. Als Mensch, als Person. So, dass du nichts zu bereuen hast auf deinem Sterbebett. Und dass du lebenssatt bist. Halleluja. Lebenssatt. Und dann weißt du, unser Leben gehören zusammen, auch übers Grab. Die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen, ist nicht zu trennen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Und wir wissen nicht, wann für uns die Welt aufhört, wenn hier die Welt zu Ende ist. Aber wir wissen eines, du bist der Herr, du hast alles unter Kontrolle. Und Herr Jesus, wir möchten so viel wie möglich von uns loslassen und einfach uns auf dich konzentrieren und dir vertrauen für unser Leben. Und wir möchten einfach dankbar werden für alles Liebe. Halleluja. Und wir möchten das Negative ausschalten, das Negative verdrängen, verschieben, nicht annehmen, nicht akzeptieren, dem Argen keinen Raum geben. Und wir möchten nur deine Liebe. Deine Liebe ist das Größte und das bleibt. Und wenn du uns liebst und wir dich lieben, dann können wir auch alle anderen lieben. In Jesu Namen. Amen. Gott segne uns. Und wir